Es ist Mittwoch, der 14. Januar 2026. Sie hören Konterfunk aktuell. Mein Name ist Stefan Milius. Zu Beginn ein Veranstaltungshinweis. Vom 6. bis 8. Februar findet der Online-Kongress der Wissensmanufaktur mit Eva Herrmann und Andreas Popp statt. Fahrplan für die neue Zeit. 12 renommierte Referenten, darunter Michael Nehls, Gunter Frank, Tom Lausen, Professor Schubert, Eugen Drewermann und Axel Burkhardt, bringen Orientierung zu Gesundheit, Gesellschaft, Medien, Geist und Zukunft. Mehr dazu unter neuezeit.wissensmanufaktur.net. Alle Inhalte sind ein Jahr lang abrufbar. Wer sich bis 15. Januar anmeldet, profitiert vom Frühbucherrabatt. Nochmals die Adresse neuezeit.wissensmanufaktur.net. Sie finden den direkten Link auch auf unserer Webseite konterfunk.radio direkt unter Konterfunk aktuell. Achtung, der Frühbucherrabatt gilt nur noch bis 15. Januar. Und damit kommen wir zu den Themen in der nächsten Stunde. Wer gehen kann, der geht, und kommen tut sowieso kaum mehr jemand. Die Rede ist vom Pflegeberuf in Deutschland. Krankenhäuser und Heime kämpfen um genügend Personal, oft vergeblich. Eine Studie legt nun sogar nahe, dass es einen Zusammenhang zwischen dem Pflegepersonalmangel und einer erhöhten Sterblichkeit geben könnte. Was macht Deutschland für diesen Berufsstand so unattraktiv und was lässt sich dagegen tun? Isabel Fleig, Geschäftsführerin eines Pflegezentrums, ist zu Gast zu diesem Thema. Impfpflicht oder Impfzwang, das sind Begriffe, die in der Corona-Zeit immer wieder fielen. Es scheint aber längst nicht vorbei. In Kanton St. Gallen in der Schweiz soll die Revision des Gesundheitsgesetzes genutzt werden, um Impfungen in bestimmten Fällen durchzudrücken, mit drakonischen Geldstrafen für alle, die nicht mitziehen. Ich spreche mit meinem Konterfunk-Kollegen Philipp Gut über dieses Vorhaben, dessen Erfolgsaussichten und mögliche Folgen. Dann geht es nach Syrien, genauer in die Stadt Aleppo. Dort mehren sich wieder Berichte über die systematische Verfolgung von Minderheiten. Besonders bedroht sind derzeit die Kurden im Norden des Landes. Die Berliner Pastorin Daniela Nischig ist mit ihrer Hilfsorganisation in Syrien tätig und wird die aktuelle Lage schildern. Und im Kommentar des Tages von Martina Binnig geht es um die neuesten Aktivitäten der Europäischen Union rund um die Medienpolitik. Offiziell sollen diese der Transparenz in der Werbung dienen. Aufmerksame Beobachter wittern aber ein neues Zensurinstrument. Soweit die Themen der heutigen Ausgabe von Konterfunk aktuell. Pflegenotstand ist längst kein abstraktes Schlagwort mehr. Eine neue Studie zeigt, in den Grenzregionen zur Schweiz ist die Sterblichkeit in deutschen Krankenhäusern messbar gestiegen, weil Pflegekräfte abwandern. Im betreffenden Gebiet sollen es im Schnitt rund 12% des Pflegepersonals sein, die dem deutschen System den Rücken gekehrt haben. Für Patienten hat das ganz reale Folgen bis hin zu einer sinkenden Lebenserwartung. Stimmen die konkreten Zahlen aus der Studie mit den Erfahrungen aus der Praxis überein? Wie dramatisch ist die Lage wirklich? Wo liegen die Ursachen? Und warum scheint Deutschland im Wettbewerb um Pflegepersonal immer weiter zurückzufallen? Darüber spreche ich jetzt mit Isabel Fleig. Sie leitet ein Pflegezentrum und kennt die Situation aus der Praxis. Guten Tag, Frau Fleig.
Hallo, Herr Milius, ich grüße Sie.
Frau Fleig, die erwähnte Studie soll also zeigen, in den Grenzregionen zur Schweiz ist die Sterblichkeit in deutschen Krankenhäusern messbar gestiegen im Zusammenhang mit dem Notstand, mit dem Mangel an Pflegepersonal. Was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie diese Zahlen gelesen haben?
Also ganz ehrlich, ich konnte sie nicht nachvollziehen, weil ich mich gefragt habe, wie kommt man denn auf die 4,4%? Haben die die Diagnosen verglichen? Also ich denke jetzt nicht, dass die Leute daran gestorben sind, dass wir jetzt zu wenig Pflegepersonal haben, sondern ich denke eher, die sind wohl an ihrer Krankheit gestorben. Also es war für mich nicht nachvollziehbar, wie man auf diese Zahlen kommt.
Die 4,4%, die Sie nennen, das ist eben diese angebliche Erhöhung der Sterblichkeit in den Krankenhäusern. Aber ganz generell gesprochen, dass eine erhöhte Sterblichkeit mit der Situation beim Pflegepersonal direkt zusammenhängt, das können Sie nachvollziehen?
Nee, auch das kann ich nicht nachvollziehen, weil ich nicht weiß, wie man das nachvollziehen soll. Ich muss ja wissen, wie viel Prozent sind denn vorher gestorben ohne dass es einen Mangel an Pflegekräften gibt. Dann erst kann ich feststellen, wie viel sterben aufgrund dessen, dass es vielleicht einen Mangel an Pflegekräften gibt. Und das ist für mich einfach nicht nachvollziehbar. Fakt ist natürlich, es fehlt an Pflegefachkräften oder an Pflegekräften überhaupt. Aber nicht erst seit gestern, sondern es fehlen uns ja schon seit fast 20 Jahren.
Die konkreten Zahlen sind also mit Vorsicht zu genießen. Der Personalmangel ist aber Fakt. Ganz konkret aus dem Alltag gesprochen, wo fehlt denn Personal im entscheidenden Moment? Wo spüren Sie das am stärksten?
Also, wenn ich jetzt von meinen Pflegeeinrichtungen ausgehe, kann ich noch sagen, wir haben genügend Personal. Allerdings sollte es so sein, dass mal zwei im Urlaub sind und zwei sind krank, dann fehlen mir 4 Personen und das spüre ich deutlich. Also das ist fast nicht mehr aufzufangen dann, ja.
Und wo fällt dann Leistung weg, wenn Sie irgendwo improvisieren müssen? Ist es bei der Betreuung, bei der Zeit, die man mit Patienten oder Bewohnern verbringt? Geht es um die Überwachung? Geht es um Reaktionszeiten in Notfällen? Wo geht das wirklich dann ans Eingemachte?
Also dann muss man wirklich sagen, dann geht es an die Betreuung. Also man kann dann keine Spiele mehr veranstalten oder man muss es nach hinten schieben. Also wenn dann wirklich das Personal fehlt, dann muss man sich um das Wesentliche kümmern und das ist natürlich in erster Linie die Versorgung des Patienten bzw. des Bewohners.
Sie sagen, um das Wesentliche kümmern, das heißt, aus Ihrer Sicht wird heute schon medizinisch priorisiert, weil schlicht nicht mehr alles in der alten Form leistbar ist.
Absolut. Wir haben das oft erlebt. Wir geben zum Beispiel Menschen, Bewohner ins Krankenhaus auf einer akuten Notlage hin und wir bekommen sie zurück, ohne dass etwas gemacht wurde. Und dann wurde uns ganz klar gesagt, der Mensch ist alt, das lohnt sich nicht mehr. Das ist das Problem in den Krankenhäusern. Ich habe selbst erlebt, ich war vor 4 Monaten im Krankenhaus. Es ist eine Katastrophe, das muss man ganz klar sagen. Was dazu kommt, ist natürlich auch die Pflegekräfte, die aus dem Ausland kommen, die zum Teil unsere Sprache überhaupt nicht sprechen und sich dann auf ihrer eigenen Sprache, in dem Fall, als was ich miterlebt habe, auf Französisch unterhalten und die Anweisung der Oberärzte, dass mein Blut ins Labor sollte, und zwar dringend, überhaupt nicht verstanden haben. Das lag dann 20 Minuten rum, bis sie dann gemerkt haben, oh, ein anderes Blut muss ja auch schnell ins Labor, aber sie haben es nicht wegbekommen. Und da fängt es schon an.
Ein Teil des Problems ist ja offensichtlich die Abwanderung von Pflegekräften Richtung Schweiz. Ist das etwas, was Sie im eigenen Betrieb auch spüren?
Nein, das kann ich wirklich nicht nachvollziehen. Gut, wir liegen jetzt ja auch nicht in der Nähe zur Schweiz. Aber Fakt ist, dass wir schon mal kein Personal mehr bekommen. Das heißt, ich habe vor kurzem mit Schweizern Pflegekräften gesprochen und die haben mir gesagt, sie haben genau das gleiche Problem wie wir. Sie bekommen fast keine Leute mehr. Also deswegen kann ich das nicht ganz nachvollziehen, was die ZEW da wohl rausgeforscht haben möchte, dass immer mehr Leute abwandern, weil das Problem ist, wenn wir hier keine haben, können auch nicht so viel abwandern.
Allerdings hat man beim Augenschein in Schweizer Krankenhäusern durchaus den Eindruck, da sind viele Pflegekräfte aus Deutschland. Also es scheint eine gewisse Bewegung ja doch zu geben. Wenn es die gibt, aus Ihrer Sicht, hypothetisch gesprochen, geht es da um Arbeitsbedingungen, Wertschätzung, Dienstpläne oder ist es einfach immer das gute alte Lohnniveau?
Also ich denke, es sind viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Auf der einen Seite hat man hier mit den Pflegekräften wirklich Schindluder getrieben und das nicht erst seit der Corona-Zeit, sondern auch schon vorher. Und die Schweiz ist nun mal ein sehr kleines Land, kann auch ihren eigenen Bedarf nicht mehr stemmen, sind also auf Pflegekräfte vom Ausland angewiesen. Aber die vermitteln natürlich eine gewisse Souveränität. Ihr seid bei uns sicher, ihr bekommt ein gutes Gehalt, obwohl die Lebenskosten in der Schweiz sehr hoch sind. Und die, die im Grenzbereich wohnen und tagtäglich rüberfahren in die Schweiz, um dort zu arbeiten, haben vielleicht so dieses Gefühl, das ist jetzt aber nur eine Vermutung von mir, es geht mir in der Schweiz besser als in Deutschland. Und ich glaube, da kommt einfach die Gesamtsituation dazu.
Sie sprechen von Schindluder. Können Sie das ein bisschen ausdeutschen, wo da genau Schindluder betrieben wird im Pflegebereich in Deutschland?
Ja, das kann ich Ihnen ganz genau sagen. Da ist die Corona-Zeit das beste Beispiel dafür. Man hat die Pflegekräfte gegängelt. Es wurde eine einrichtungsbezogene Impfpflicht eingeführt für Pflegekräfte. dass man damit die freie Entscheidung eines Menschen wegnimmt und sagt, du musst jetzt geimpft werden, sonst verlierst du deinen Job. Da kann ich nicht drauf zählen, dass die dann mir in Notlagen fest zur Seite stehen. Sondern die hat man ausgenutzt, die hat man letztendlich für dumm verkauft. Und viele, ich habe mit vielen gesprochen, die sagen, ach, ich habe nur noch 2 Jahre bis zur Rente, ich höre auf, den Stress tue ich mir nicht mehr an. Das ist das, was ich meine mit Schindluder. Man hat sie wirklich letztendlich verkauft.
Da gab es also offensichtlich einen Knacks in der Corona-Zeit bei vielen Pflegerinnen und Pflegern. Aber ich gehe mal davon aus, das ist nicht das Einzige, was Sie damit meinen. Es wird ja auch irgendwelche strukturelle Probleme oder Defizite geben.
Natürlich, die strukturellen Probleme fangen da schon an, dass die Bürokratie dermaßen zugenommen hat. Jeder spricht von Entbürokratisierung, die aber nicht stattfindet in jeglichen Bereichen. Meine Mitarbeiter sind zum Teil mit Dokumentationen Stunden beschäftigt. Wir haben alles schon vor Jahren auf PC umgestellt, dass alles schneller geht, dass man es abklicken kann, dass man mehr Zeit für die Bewohner hat. Aber das lässt sich manchmal gar nicht mehr umsetzen, weil immer noch mehr Regularien, immer noch mehr Vorschriften kommen, um sich gegen alles abzusichern, was es zum Absichern geht. Und das kostet einfach Zeit, die letztendlich in den Krankenhäusern den Patienten fehlt und in den Pflegeeinrichtungen den Bewohnern.
Ist das ein Prozess, der weiter anhält? Weil die meisten Politiker versprechen ja vor Wahlen als allererstes gleich mal, ich gehe dann runter mit der Bürokratie, aber sie stellen weiter eine Zunahme der administrativen Auflagen fest.
Ja, natürlich. Die Versprechen, die die Politiker geben, die sind immer schön vor den Wahlen. Nur wir wissen alle, dass die ganz, ganz schlecht umgesetzt werden. Also ich konnte wirklich noch keine spürbare Möglichkeit sehen, die Bürokratie nicht mehr anzuwenden. Also eine Entbürokratisierung findet bei uns nicht statt.
Und das, was Sie da erfüllen müssen an administrativem Kram, gibt es da auch Dinge, wo Sie sagen, naja gut, also das wird uns auf lange Sicht durchaus wichtige Erkenntnisse bringen oder es ist für die Patienten gut oder ist das zu 90% irgendwo überflüssig?
Also ich würde mal behaupten, es ist fast zu 90% überflüssig. Sie müssen sich vorstellen, wir arbeiten tagtäglich mit den Menschen. Wir arbeiten 24/7 an 365 Tagen. Wir kennen unsere Bewohner. Wir wissen ganz genau, wie individuell sie sind. Dem einen fällt es, dem anderen fällt es, dem einen tut das gut, dem anderen tut das gut. Aber wenn dann die Prüfungskriterien kommen vom MDK, also vom Medizinischen Dienst der Krankenkassen oder von der Heimaufsicht, dann sind unsere Bewohner plötzlich Standards. Wir haben nach Standards zu pflegen und wenn wir den Standard nicht erfüllen, dann gibt es eins auf die Mütze. Das macht den Mitarbeitern keinen Spaß mehr, weil letztendlich machen sie eine gute und wertvolle Arbeit. Aber sie sind nicht dafür da und es sind die wenigsten im sozialen Bereich, hier irgendwelche aufwendige administrative Aufgaben zu erfüllen. Das ist nicht der Sinn der Pflege.
Einen Berufsstand wieder attraktiver zu machen, das ist natürlich eine sehr nachhaltige und langwierige Geschichte. Gibt es aber auch irgendwelche kurzfristigen Hebel, die man aus Ihrer Sicht betätigen könnte, um die Situation zu verbessern?
Das ist relativ schwierig, kurzfristig. Was wäre kurzfristig? Wir haben das Problem, dass wir, das muss ich jetzt leider so sagen, wenig Deutsche haben, die noch in den Beruf gehen. Wir holen uns dann Menschen vom Ausland, wo wir mit der Sprache schon Schwierigkeiten haben. Das ist zwar kurzfristig eine Hilfe, man kann sie einfache Tätigkeiten machen lassen, aber den Rest wird dann schon relativ schwierig.
Und man hört auch immer, dass es eben mangelt an einer gesellschaftlichen Anerkennung des Pflegeberufs. Nun lässt sich aber Anerkennung, das ist etwas Atmosphärisches, ja nicht gesetzlich verordnen. Was kann man in die Richtung bewegen?
Ja, da muss ich Ihnen sagen, da ist unsere Gesellschaft selber schuld. Wir haben jahrzehntelang propagiert, ja, macht euch die Hände nicht schmutzig, geht in kein Handwerk, geht in keine Dienstleistung. Das wurde propagiert ohne Ende. Ja, geht lieber studieren, man will Pflegemanagement, aber die Hände, die wir brauchen, um die Leute zu pflegen, die fehlen uns. Und die Anerkennung, die bekommen wir wenig von der Politik. Also wenn Sie sich erinnern, wurde geklatscht für die Leute, damals in Corona-Zeiten und ein paar Monate später wurde die Impfpflicht eingeführt. Die Politik kann keine Anerkennung geben. Was die Anerkennung bringt, sind die Bewohner, die dankbar sind, die Angehörige, die dankbar sind, dass wir was für die Gesellschaft leisten, was wirklich immer schwieriger wird. Und zwar die Pflege und die Versorgung von kranken und alten Menschen. Und das, meine ich, ist wichtig. Das können nur die Leute wirklich anerkennen. Oder auch die Arbeitgeber müssen das anerkennen. Ich muss das anerkennen, dass ich super Team habe, die wirklich da sind, die den Menschen unterstützen, die sie versorgen, die wirklich 24/7 da sind, um den Leuten ein schönes und gutes Leben noch zu ermöglichen. Und deswegen wird die Politik wenig Anerkennung bringen können.
Sie müssen ja auch in Ihrem eigenen Betrieb schauen, dass die Leute bleiben. Gibt es irgendwelche Möglichkeiten und Freiräume, die Sie nutzen können, um den Job eben direkt vor Ort in Ihrem Betrieb attraktiver zu machen?
Ja, ich habe zum Beispiel immer noch die 38,5-Stunden-Woche. Und wir machen auch viele interne Veranstaltungen mit den Mitarbeitern, zum Beispiel Ausflüge oder Weihnachtsfeiern oder einfach mal kurz ein Essen, wo wir alle zusammenholen. Das ist Anerkennung, die wir machen. Oder wenn wir zum Beispiel eine Weihnachtsfeier haben, da sind die Angehörigen da. Die Angehörigen zeigen dann den Mitarbeitern auch, Mensch, ihr macht einen klasse Job. Das ist wirklich wichtig, dass es euch gibt. Das ist auch wichtig. Manchmal ist das Geld gar nicht so wichtig, wobei die Pflegekräfte wirklich schon gut bezahlt werden, weil es ja einen absoluten Mindestlohn für die ungelernten Kräfte gibt. Wir mussten jetzt auch Tarifverhandlungen abschließen, dass wir nach Tarif bezahlen. Fakt ist aber, dass wir deswegen nicht mehr Pflegekräfte gewinnen können, sondern das ist das Problem, dass die einfach nicht da sind. Aber was wir als Arbeitgeber machen können, ist wirklich diese Anerkennung und den Leuten auch sagen, Mensch, ich bin echt stolz auf euch, dass ihr das leistet und dass ihr für diese Leute da seid. Und natürlich der Bewohner selbst. Wenn sie dann ein Lächeln sehen von der Bewohnerin oder merken, Mensch, die kann sich nicht merken, was sie zum Mittagessen hatte, aber sie weiß, dass du nach 2 Wochen Urlaub wieder da bist und sich freut, dann ist das die Anerkennung, die wir wirklich brauchen und nicht das Geld.
Wenn Sie zum Schluss einen Wunsch an Politik oder auch Krankenhausträger frei hätten, wie würde der lauten?
Ich würde sagen, back to the roots. Erinnert euch, wie wir vor 50 Jahren das gemacht haben. Da waren Krankenhäuser keine gemeinnützigen GmbHs, um irgendwelche Gelder zu bekommen oder zu erwirtschaften, sondern man hat sich wirklich um die Menschen gekümmert. Da wurde jemand eingewiesen und dann ist er komplett durchgecheckt worden. Heute wird er eingewiesen, es wird nur das eine Problem gelöst durch diese DRGs, weil dann die Krankenhäuser selber draufzahlen müssen. Sie bekommen kein Geld mehr von der Krankenkasse und das muss geändert werden, weil das geht alles nur auf die Kosten von den Patienten und von den Bewohnern und das ist nicht mehr tragbar. Das wünsche ich mir von der Politik, dass hier wieder ein Nachdenken eintritt und sie sich wirklich überlegen, was ist letztendlich unsere Aufgabe als Staat. Wir sind verpflichtet für Kindergarten, Schulen, Krankenhäuser und zu gucken, dass die Menschen einfach gut versorgt sind. Egal, ob das jetzt ein Kind ist im Kindergarten oder der Mensch im Krankenhaus oder im Pflegeheim.
Die zusehends verschärfte Lage im Pflegesektor mit Personalnotstand in Deutschland. Zu Gast war Isabel Fleig. Besten Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Der Kanton St. Gallen in der Schweiz revidiert derzeit sein Gesundheitsgesetz. Besonders umstritten im vorliegenden Entwurf ist ein neuer Artikel, der erstmals ausdrücklich Bußen bis zu 20.000 Schweizer Franken für Personen vorsieht, die sich einer angeordneten Impfpflicht widersetzen. Kritiker sprechen von einem faktischen Impfzwang und einem gefährlichen Präzedenzfall. Über diese Vorlage, ihre rechtliche Tragweite und die politischen Signale spreche ich nun mit meinem Konterfunk-Kollegen Philipp Gut. Hallo Philipp.
Hallo Stefan.
Philipp, was sieht diese Totalrevision des St. Galler Gesundheitsgesetzes im Bereich Impfungen denn nun konkret vor?
Es ist so, dass diese Revision sich beruft und stützen kann auf das Epidemiengesetz, also auf eidgenössischer Ebene, auf Bundesebene. Dort ist es bisher schon möglich gewesen, seit Jahren, dass man unter Umständen ein Impfobligatorium verhängt. Jetzt auf diesen Artikel beruft sich nun die Revision des St. Galler Gesundheitsgesetzes. Sie geht aber noch weiter. Sie spricht da explizit von einer Impfpflicht, also noch stärker eigentlich als ein Obligatorium. Und das hat nun natürlich verschiedene kritische Stimmen geweckt, die befürchten, dass man hier nun die Schraube auf kantonaler Ebene anziehen will.
Das scheint mir mit Blick auf die föderale Struktur der Schweiz ein wichtiger Punkt. Du sagst, der Kanton beruft sich auf das eidgenössische Epidemiengesetz. Das heißt, er hat Möglichkeiten, er ist aber nicht dazu verpflichtet, jetzt hier Strafen einzuführen.
Ja, ganz genau. Das ist eine Kann-Formulierung. Formaljuristisch handelt es sich hierbei um eine sogenannte Ausführungsbestimmung zum Bundesrecht. Das heißt, der Bund gibt den Kantonen sozusagen die Kompetenz, eigene Gesetze zu erlassen. Und in diesem Rahmen bewegt sich jetzt formal natürlich der Kanton St. Gallen. Man könnte zunächst sagen, ja, das ist vielleicht formal jetzt juristisch noch korrekt. Allerdings stellt sich dann die Frage, wie man das ausgestaltet. Ja, in diesem Sinne ist das materiell und politisch natürlich eine sehr heiße Diskussion, was man da alles hineinpflanzt. Es ist so, dass das Bundesrecht gewisse Vorgaben macht, nicht sofort jetzt eine Impfpflicht für alle zum Beispiel, also keine allgemeine Impfpflicht in dem Sinn, sondern sie richtet sich dann an bestimmte exponierte Personengruppen. Aber das ist natürlich ein enormer Ermessensspielraum. Die Behörden können dann sagen, ja gut, es sind vielleicht die Leute, die in einem Spital arbeiten, vielleicht sind es ja auch Lehrer, vielleicht sind sie auch Chauffeure. Wer ist denn da schon alles exponiert? Das ist der eine Punkt, der natürlich sehr heikel ist, ein Einfallstor für sehr autoritäre Maßnahmen. Der andere heikle Punkt ist auch der, dass man sagt, es müsse hier eine erhebliche Bedrohung vorliegen. Das hat man schon bei Corona gesehen, dass das eben nicht der Fall war. Man hat da Angst gemacht von einem absoluten Killer-Virus, was sich dann eben nicht als wahr herausgestellt hat. Und diese Gefahr besteht meines Erachtens und auch aus Sicht der diversen Kritiker natürlich auch weiterhin.
Das ist ein Punkt, der vermutlich der Beruhigung dienen soll, dass man sagt, das gilt ja nur bei einer Pandemie, aber wir wissen, seit Corona-Pandemie ist dann, wenn beispielsweise die WHO findet, es sei eine Pandemie, das ist eine Interpretationssache, das wird die Kritiker jetzt kaum beruhigen.
Nein, ganz und gar nicht. Das ist genau wie du sagst. Oder die Anforderungen an eine Pandemie wurden massiv heruntergeschraubt. Im Rahmen der WHO ist es ja so, dass da auch diverse sogenannte Reformen stattgefunden haben und dass der WHO-Generaldirektor quasi eigenmächtig internationale Gesundheitsnotstände ausrufen kann, was immer das heißen mag. Also hier ist wirklich höchste Vorsicht geboten, würde ich sagen, weil die Behörden eben gezeigt haben, in früheren angeblichen Notlagen, dass sie viel lieber zu autoritären Maßnahmen greifen, als dass sie die Freiheit und die Grundrechte der Bürger schützen.
Nun hat ja sogar in der Corona-Zeit, als alle ein bisschen am Rad gedreht haben, der Bund bewusst ja darauf verzichtet, irgendwelche strafrechtlichen Sanktionen vorzusehen im Falle einer Nichtimpfung. Wie kommt denn eine Kantonsregierung darauf, das jetzt strenger zu machen? Hast du für dich eine Interpretation für diese Motivation?
Es ist eine interessante Frage, weil man das Schweigen des Bundes und Juristen auch als sogenannt qualifiziertes Schweigen bezeichnet. Also die haben nicht einfach so nichts gesagt, sondern sie gehen wohl davon aus, dass man da nicht allzu hohe Bußen und Strafandrohungen verhängen sollte. Allerdings wird das auch nicht explizit ausgeschlossen auf Bundesebene. Der Kanton St. Gallen macht das jetzt. Ich war zuerst auch ein bisschen erstaunt, als ich gesehen habe, dass es ausgerechnet der Kanton St. Gallen ist, alemannisch geprägt. Früher galt ja in der Schweiz, wäre ein bisschen historisch, das betrachten ja so die Vorstellung, dass man im Osten, im Norden da eher freier ist, als zum Beispiel im Westen, im Süden der Schweiz, in der Romandie, im Welschland, wie man auch sagt, da ist der Staatsglaube größer, stärker vertreten. Die Ostschweizer galten eher als freiheitsliebend, als individualistisch vielleicht auch. Und dass hier ausgerechnet der Kanton St. Gallen so vorprescht, ist insofern auch für mich und historisch gesehen eine gewisse Überraschung. Allerdings muss man sagen, dass das nicht alle einfach schlucken. Es gibt ja auch erheblichen Widerstand dagegen im Kanton St. Gallen.
Zu diesem Widerstand werden wir noch kommen, vielleicht noch zur Buße, die da gewissermaßen angedroht wird, bis zu 20.000 Franken. Nun, entgegen anderslautenden Gerüchten sind ja jetzt nicht einfach alle Schweizer reich. Es gibt viele Leute, für die sind 20.000 Franken sehr, sehr viel Geld. Es gibt Leute, die bezahlen das natürlich aus der Portokasse, aber Leute mit kleinem Einkommen, die können das gar nicht stemmen. Ist das die Idee hinter dieser Summe, dass man sich sagt, nein, das will ich nicht riskieren, oder hast du eine andere Erklärung?
Es ist schon interessant. Also mir hat zum Beispiel ein Leser geschrieben, ich habe auch schon über diesen faktischen Impfzwang publiziert. Er hat gesagt, ja, was ich nicht gesagt hätte bisher nach anderen, ich sei, dass eben diese hohe Buße sehr unsozial sei. Du hast es angesprochen, für einen Millionär ist das nichts, ein Klacks, der bezahlt das aus der Portokasse. Für einen Normalverdiener ist das sehr viel. Man kann sich natürlich vorstellen und die Rechnung machen, ja, was ist denn in einer Familie? Du hast zwei, drei Kinder, niemand lässt sich impfen, auch die Frau lässt sich nicht impfen. Muss man dann am Ende 80.000, 100.000 Franken bezahlen oder wie ist denn das? Also es sind schon enorme Beträge, die da im Raum stehen, und es ist auch so, dass in anderen Deliktbereichen, ich würde aber nicht sagen, dass das aus meiner Sicht ein Delikt ist, wenn man sich nicht impfen lässt, aber so sieht es eben dieser Gesetzesentwurf. Man macht sich ja kriminell, wenn man sich diesem Impfzwang, diesem faktischen nicht unterwirft. Also auch in anderen Bereichen, Straßenverkehr und so weiter, man sieht selten irgendwo derart hohe Strafen. Und das ist doch ja relativ auffällig, dass man hier offenbar die Schraube derart stark anziehen will.
Du sprichst von einem faktischen Impfzwang. Vermutlich werden die Behörden sehr schnell sagen, da gibt es überhaupt keinen Zwang. Man hat ja die Wahlmöglichkeit, man kann auch bezahlen oder wahlweise natürlich auch ins Gefängnis. Das wären so nach dem Medianlohn der Schweiz mit den Tagessätzen bei einer Strafe von 20.000 Franken, glaube ich, 85 Tage, die man dann im Gefängnis verbringt. Reicht das schon, um das Ganze nach wie vor als gewissermaßen freiwillig oder eine Auswahl zu bezeichnen?
Nein, ich würde das nicht sagen. Also wenn man mit derart massiven Strafandrohungen kommt, dann schränkt das selbstverständlich die Entscheidungsfreiheit ein. Wie gesagt, und vielleicht ganz reich ist einem das möglicherweise egal, aber das ist ja fast wie wenn jemand einem eine Pistole auf die Brust hält und sagt, ja, du kannst mir ja dein Geld rausrücken oder nicht. Also du kannst dir entscheiden, du bist völlig frei. Also ich glaube schon, dass das einen fast schon erpresserischen Charakter hat, was hier die St. Galler Regierung vorschlägt.
Gibt es Vergleichbares oder zumindest Debatten über vergleichbare Ideen auch in anderen Kantonen?
Ja, offenbar sind in verschiedenen Kantonen ähnliche Bewegungen auszumachen. Ich habe gehört, da habe ich es noch nicht selbst verifiziert, dass auch im Kanton Zürich sehr hohe Bußen angedroht werden. Auch da ist eine Revision der Gesundheitsgesetzgebung im Gange. Offenbar ist da die Vernehmlassung bereits abgeschlossen worden. Es ist aber noch nicht definitiv beschlossen, dieses Gesetz. Und da ist offenbar die Rede von sogar 50.000 Franken. Also der Kanton St. Gallen scheint da nicht ganz alleine auf weiter Flur zu sein.
Du hast bereits erwähnt, dass es schon politischen Widerstand gibt. Zum Teil sind es nationale Organisationen, die schon in der Corona-Zeit aufgetreten sind, die da Widerstand angekündigt haben. Im Kanton St. Gallen konnte man sehen, dass eigentlich auch Widerstand aus allen Lagern kommt. Also selbst, ich sage jetzt linksgrüne Kreise, die während Corona ziemlich brav mitgemacht haben, auch denen scheint es nicht ganz wohl. Die sagen beispielsweise, man solle eher auf Überzeugungskampagnen setzen als auf Strafen. Wie kommt es, dass es jetzt hier doch ein bisschen einen Schulterschluss gibt?
Ich vermute, dass einfach diese Impfpflicht zu stark ist, dass auch die Leute, die grundsätzlich eigentlich für solche Impfungen sind und die vielleicht auch insgeheim Sympathien dafür hegen, dass der Nachbar, der sich nicht impfen lassen will, faktisch dazu gezwungen wird, dass die einfach taktisch vielleicht auch argumentieren und sagen, ja nein, also so weit können wir nicht gehen, das ist sehr unpopulär in der Bevölkerung. Wenn ich so die Wortmeldungen der Linken, der Grünen lese, dann ist es nicht so, dass sie sich jetzt empören über diese Impfpflicht. Ich lese es eher so, dass sie sagen, ja, das sei nicht so ideal, das sei nicht so klug, du hast auch das angetönt, oder man solle mehr die Leute vom Impfen überzeugen, als sie dazu faktisch zu zwingen. Also es gibt schon Unterschiede in der Kritik. Links-Grün, man merkt, dass die haben eigentlich schon Sympathien für das Impfen, die sind auch nicht jetzt kritisch gegen diese experimentelle mRNA-Geschichte, die da weiterläuft, ist ja beileibe nicht zu Ende nach der Corona-Pandemie. Aber es stimmt schon, niemand traut sich im Moment hinzustehen und das absolut zu verteidigen, außer der Kanton selbst, der das gut findet. Aber sonst muss man schon sagen, dass die Kritik daran relativ breit ist, aber wie gesagt, eben ein bisschen abgestuft in der Heftigkeit. Bei der SVP rechts ist es am deutlichsten, bei der FDP wird es ein bisschen weicher, bei der Mitte auch und bei Linksgrün ebenfalls.
Dazu kommen ja die Erfahrungen aus der Corona-Zeit. Die haben gezeigt, auch wenn der Widerstand über eine gewisse Vorlaufzeit ziemlich geballt und laut auftritt, bei der Abstimmung macht dann eine Mehrheit dann doch recht brav mit. Wir sind jetzt im Bereich der Hypothese, aber wenn man jetzt in St. Gallen dereinst darüber abstimmen kann, hat die Corona-Zeit da irgendetwas verändert oder gehst du davon aus, dass die Leute nach wie vor sagen werden, naja, wenn die Region das sagt, wird das schon richtig und wichtig sein?
Ich staune jetzt nicht im Kanton St. Gallen, aber generell mit Blick auf diese Corona-Zeit, ja, wie viele Leute einfach irgendwie die Scheuklappen zumachen, dass man nicht wahrhaben will, was da passiert ist. Die Fakten liegen nun, weiß Gott, klar auf dem Tisch. Sehr vieles ist deutlich geworden, sehr viele Skandale sind aufgepoppt, sehr viele Narrative der Regierenden haben sich ja als falsch herausgestellt. Man kann vielleicht verkürzt und ein bisschen zugespitzt formulieren, dass die Verschwörungstheoretiker ja eigentlich Recht bekommen haben und dass die Verschwörung eher bei denen war, die laut die Verschwörungstheoretiker die Angeblichen kritisiert haben. Insofern erstaunt mich schon, dass, glaube ich, die Mehrheitsverhältnisse immer noch ähnlich sind. Also es sind vermutlich auch psychologische Phänomene, dass man das nicht wahrhaben, nicht einsehen will. Ein Beispiel, das man hier nennen könnte, ein aktuelles, ist das Schweizer Radio und Fernsehen. Die SRG, die Trägergesellschaft, und die SRF-Sender, die haben sich ja strikt geweigert, zum Beispiel über die RKI-Protokolle zu berichten. Die privaten Medien haben es selbstverständlich in der Schweiz gemacht, wie auch in anderen Ländern. Das hat ja Wochen, wenn nicht Monate lang, immer wieder zu fetten Schlagzeilen geführt. Da konnte man ja sehen, wie die Politik, die Wissenschaft, jetzt in Anführungszeichen, am Nasenring quasi führt, dass sie Vorschriften macht, dass Fakten weggedrückt werden und das Schweizer Radio und Fernsehen hat das nicht für nötig befunden, darüber überhaupt zu berichten. Dieser Fall ist nun sogar vor Bundesgericht gelandet in der Schweiz. Das zeigt mir, dass einfach ja auch in Medien, aber in breiten Kreisen der Öffentlichkeit immer noch die Offenheit, die Neugierde fehlt, da auf die Fakten einzutreten. Und insofern wäre ich skeptisch, dass jetzt hier ein großer Widerstand an der Urne ist. Ich kann mir vorstellen, dass diese Impfpflicht im Laufe der parlamentarischen Beratungen auch aufgrund der Vernehmlassung Antworten vielleicht noch ein bisschen abgeschwächt wird, aber grundsätzlich glaube ich immer noch, dass die Mehrheitsverhältnisse ähnlich sind. Wir hatten in der Schweiz ja auch 3 Abstimmungen zum Covid-Gesetz und alle sind mit ähnlichen Mehrheitsverhältnissen durchgekommen. Also ich bin ein bisschen skeptisch, was die Aufklärung und das Wachwerden und das Dazulernen der breiten Bevölkerung, aber auch der politischen Eliten betrifft.
Also bezahlt man als Impfverweigerer vielleicht dann, wenn alles durch ist, nur 5.000 statt 20.000 Franken, aber die allgemeine Stoßrichtung, die könnte Chancen haben.
Ja, ich glaube schon, dass die allgemeine Stoßrichtung Chancen hat. Man wird das auch auf nationaler Ebene sehen. Auch da ist ja eine Revision des Epidemiengesetzes im Gange. Und da ist es nicht so gewesen bisher im Parlament, dass da ein großer Sturm des Widerstands jetzt irgendwie aufgeflammt wäre. Ganz im Gegenteil. Mir scheint es generell ein Phänomen zu sein, dass man zwar Lehren zieht aus der Corona-Zeit, aber aus meiner Sicht eben die falschen. Man will noch mehr Zentralismus, man will noch mehr schnelles Durchgreifen, man will noch mehr autoritäre Maßnahmen. Also der Zug geht immer noch, würde ich sagen, in die falsche Richtung. Anders ist es vielleicht in Ländern wie den USA, wo mit Gesundheitsminister Kennedy ein neuer Wind weht. Da scheint sich die gesundheitspolitische Debatte doch ja regelrecht gedreht zu haben, aber in Europa und auch in der Schweiz ist das höchstens in Ansätzen meiner Ansicht nach festzustellen.
Es gibt nicht nur den politischen Weg, auch den juristischen Weg. Es gibt Kritiker, die vor einem möglichen Verstoß gegen Bundesrecht und Verfassung warnen. Die sprechen beispielsweise von der zugesicherten Unversehrtheit des eigenen Körpers. Müsste man wahrscheinlich letztlich das Ganze juristisch bis zur höchsten Instanz durchpauken, um diese Frage ein für alle Mal zu klären, ob das möglich ist, jemanden zu einer Spritze zu verpflichten?
Eine spannende Frage. Also hier ist es wirklich so, dass das diskutiert wird, auch unter Juristen, zum Beispiel im Aktionsbündnis Freie Schweiz, ob dieser Entwurf des Gesundheitsgesetzes im Kanton St. Gallen möglicherweise gegen Bundesrecht verstößt. Es gibt Juristen, die sagen nein, andere finden ja. Möglicherweise muss man das auch klären mit Gutachten, mit weiteren Abklärungen. Also es bleibt auf jeden Fall spannend, sowohl auf der politischen wie auch auf der juristischen Ebene.
Ich nehme an, diese Totalrevision des Gesundheitsgesetzes, die macht man nicht ohne Not. In anderen Bereichen, wo eben das Gesundheitsgesetz angepasst werden muss, riskiert die Regierung gewissermaßen das ganze Paket mit einem solchen Detail.
Das wird sich weisen dann auch in der parlamentarischen Beratung. Ich könnte mir, wie gesagt, vorstellen, dass man allenfalls diesen Passus der Impfpflicht abschwächt. Andere Dinge sind eher unbestritten. Generell Gesundheitsvorsorge, Langzeitpflege, innovative Versorgungsmodelle, Digital Health Ansätze, Patientenrechte und so weiter. Das sind Stichworte, die auch in diesem Gesetz verhandelt werden. Das ist nicht wahnsinnig umstritten im Detail. Also es ist durchaus möglich, dass man vielleicht eben die Impfpflicht ein bisschen abschwächt, um das Ganze nicht zu gefährden. Wenn die so drin bleibt mit 20.000 Franken Buße, dann ist der Widerstand schon relativ heftig. Auch das hast du angesprochen, über die Parteigrenzen hinweg.
Drakonische Geldbußen im Fall der Impfverweigerung, das sieht ein Gesetzesentwurf im Schweizer Kanton St. Gallen vor. Im Gespräch dazu war mein Konterfunk-Kollege Philipp Gut. Besten Dank, Philipp.
Ich danke dir.
Geht es um die Einschränkung der freien Rede, fällt der EU immer wieder etwas Neues ein. Der jüngste Streich, ein Gesetz, das für Transparenz bei der Werbung sorgen soll, aber in Wahrheit sehr viel tiefer greifen könnte. Der Kommentar von Martina Binnig.
Die EU-Kommission liebt Zensur. Schon mit ihrem Digital Services Act hat sie ein Instrument geschaffen, das Online-Plattformen dazu nötigt, vermeintliche Desinformationen zügig zu entfernen. Nun hat sie mit der Verordnung über die Transparenz politischer Werbung, kurz TTPA, nachgelegt. Vordergründig geht es ihr darum, ausländische Einflussnahme auf Wahlen zu verhindern und politische Werbung kenntlich zu machen. Dabei ist der Begriff der politischen Werbung jedoch so vage formuliert, dass im Grunde sämtliche politische Themen unter die neue Verordnung fallen. Mit fatalen Folgen, gerade auch für kritische Medien. Politische Werbung umfasst nämlich im Kauderwelsch der EU-Kommission jede Ausarbeitung, Platzierung, Förderung, Veröffentlichung, Zustellung oder Verbreitung einer Mitteilung, die geeignet ist, das Ergebnis einer Wahl oder eines Rechtsetzungsprozesses zu beeinflussen. Demnach könnten auch Äußerungen zur Klima-, Migrations- oder Gesundheitspolitik künftig der EU-Regulierung unterliegen. Und wenn beispielsweise in einem Video-Interview über Politiker gesprochen wird, darf es ebenfalls nur noch unter den neuen EU-Auflagen beworben werden. Welche Medien von den Meldestellen, die im Rahmen der TTPA-Verordnung eigens eingesetzt werden, als erste wegen angeblicher Verstöße denunziert würden, lässt sich leicht erahnen. Doch es kommt noch schlimmer. Wieder einmal soll sogar das Grundgesetz durch die neue EU-Verordnung ausgehebelt werden. Die Bundesregierung hat nämlich einen Gesetzentwurf zur vollständigen Erfüllung der TTPA-Verordnung vorgelegt, in dem es lapidar heißt, dass das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung eingeschränkt wird. Hintergrund ist Artikel 22 der EU-Verordnung, in dem festgehalten ist, dass die zuständigen Behörden die Befugnis haben, Zugang zu Daten, Dokumenten und allen erforderlichen Informationen von Anbietern politischer Werbung zu verlangen. Dazu können sie Nachprüfungen in deren Räumlichkeiten durchführen, um jedwede Speichermedien sicherzustellen. Bei Gefahr im Verzug dürfen diese Durchsuchungen sogar ohne richterliche Anordnung und auch in Abwesenheit der Beschuldigten erfolgen. Kein Wunder, dass Online-Plattformen wie Google oder Meta bereits angekündigt haben, in der EU alles zu vermeiden, was als politische Werbung ausgelegt werden könnte. Denn wenn sie in irgendeiner Weise mit den komplexen Auflagen der TTPA-Verordnung kollidieren, drohen ihnen Strafzahlungen in Höhe von bis zu 6% ihres Jahresumsatzes, die sie an die EU zu entrichten haben. In Deutschland obliegt die Überwachung der Verordnung übrigens der Bundesnetzagentur, die bereits hinsichtlich des Digital Services Act unter Beweis gestellt hat, welch Unwesen sie treibt, weil sie völlig unangemessene Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft ins Rollen bringen kann. Man denke nur an die Meldestelle Hessen gegen Hetze, die dem Medienwissenschaftler Norbert Bolz wegen eines harmlosen, sarkastischen Tweets eine Hausdurchsuchung eingebrockt hat. Die Bundesnetzagentur fungiert zudem als Kontaktstelle auf EU-Ebene. Dabei entstehen zusätzliche jährliche Personalkosten in Höhe von über 1 Million Euro, zu denen noch Sach- und Gemeinkosten kommen. Außerdem müssen sämtliche politische Online-Anzeigen in einem neu geschaffenen EU-Archiv bereitgestellt werden. Der Zensurirrsinn ist also mit einem immensen Kosten- und Personalaufwand verbunden. Schlimmer wiegt jedoch, dass die TTPA-Verordnung zur vollständigen Kontrolle der politischen Kommunikation führen kann, die zu einem demokratischen Rechtsstaat wesentlich dazugehört. Das EU-Gesetz und das geplante Anpassungsgesetz der Bundesregierung bedeuten nichts anderes als einen massiven Eingriff in die Meinungs-, Informations- und Berufsfreiheit. Leider kommen die Gesetzentwürfe der EU-Kommission in ihrer gewundenen Technokratensprache so einlullend daher, dass sie viel zu selten für Empörung sorgen. Erst wenn sie in nationales Recht umgesetzt worden sind, offenbaren sie ihr ganzes monströses Ausmaß. Doch dann gibt es kein Zurück mehr. Dadurch wird das deutsche Grundgesetz immer weiter ausgehöhlt. Schritt für Schritt.
Sie hörten einen Kommentar von Martina Binnig. Die Stadt Aleppo im Norden von Syrien steht erneut im Zentrum eines eskalierenden Konflikts. In kurdisch geprägten Stadtvierteln kommt es zu schweren Kämpfen. Berichte über gezielte Gewalt, Vertreibungen und Hinrichtungen machen die Runde. Besonders betroffen ist die kurdische Bevölkerung, aber auch andere Minderheiten wie Alawiten und Drusen geraten zunehmend unter Druck. Während die internationale Aufmerksamkeit eher gering bleibt, wächst vor Ort die Angst vor einem neuen innersyrischen Krieg. Viele Menschen sind zum wiederholten Mal auf der Flucht, sichere Räume werden rar. Über die Lage der Kurden in Aleppo, die Situation anderer Minderheiten und die Verantwortung der internationalen Gemeinschaft spreche ich jetzt mit Daniela Nischik. Sie ist Pastorin in Berlin und setzt sich mit ihrer Organisation SOS Afrin für bedrohte Minderheiten in Syrien ein. Guten Tag, Frau Nischik.
Schönen guten Tag, Herr Milius.
Frau Nischik, aus Aleppo erreichen uns Berichte über schwere Kämpfe, gezielte Gewalt gegen Kurden und neue Fluchtbewegungen. Wie stellt sich kurz zusammengefasst die Lage derzeit dar?
Also am 10. März 2025 gab es ein Abkommen zwischen der kurdischen Selbstverwaltung Nordostsyrien und der neuen installierten Regierung in Damaskus unter Führung von Jolani alias al-Sharaa. Und da wurde vereinbart, dass keine militärischen Streitkräfte der demokratischen Kräfte Syriens, also der Selbstverwaltungsregion, sich in Aleppo aufhalten dürfen. Das haben die auch nicht mehr gemacht. Und es waren nur in den beiden kurdischen Stadtteilen Sheikh Maksud und Ashrafieh eine kurdische Polizei, die nennt sich Asayish, zur Kontrolle des Gebietes, also praktisch mit Polizeiaufgaben. Und trotzdem wurden jetzt in der letzten Woche die kurdischen Stadtteile in Aleppo massiv angegriffen. Ich weiß nicht genau, wie viele Leute sich in den Stadtteilen aufhielten, hauptsächlich Kurden, darunter 2500 jesidische Familien, aber auch Christen, die zum Teil aus anderen Stadtteilen Aleppos zu den Kurden schon geflohen waren, weil sie sich dort sicherer fühlten. Und ungefähr bis zu 500.000 Menschen sollen sich in den Stadtteilen aufgehalten haben. Diese wurden jetzt seit letzter Woche massiv angegriffen. Zunächst von der syrischen Armee, wobei ich syrische Armee in Anführungsstrichen setze. Denn diese Armee besteht aus ganz vielen unterschiedlichen Milizen, islamistischen Milizen, die zum Teil von der Türkei gestützt werden. Und die Türkei maßgeblich unter deren Außenminister und Syrienbeauftragten Hakan Fidan, war auch an diesen Angriffen beteiligt, zum Beispiel aus der Luft. Also die haben von der syrischen Armee Daten gekriegt, schießt mal da und da hin, und dann haben sie dort mit Flugzeugen, Raketen und Drohnen hingeschossen. So zum Beispiel auf das einzige Krankenhaus. Da wurde das Notstromaggregat, also Stromaggregat, mit einer Drohne zerstört. Und das Krankenhaus wurde halt auch beschossen.
Menschenrechtsorganisationen sprechen von gezielten Gräueltaten gegen die kurdische Bevölkerung. Was ist da genau bekannt?
Letztendlich sind nach diesem Beschuss und den Bombardierungen, was mir jetzt bekannt ist, etwa 150.000 Leute aus diesen Stadtteilen schon vertrieben worden. Es kam also zu massiven Kriegsverbrechen. Es wurde zum Beispiel eine Kurdin, die wohl auch zu diesen Asayish gehörte, zu dieser Polizei, hat sie getötet und dann aus dem vierten Stock auf die Straße geworfen. Und Leichname wurden geschändet, Zivilisten wurden getötet. Und was eben sehr schlimm ist, viele, viele Familien wurden auseinandergerissen. Frauen und Kinder hat man aus der Stadt weggeschickt und die Männer hat man mitgenommen und keiner weiß, ob die noch leben. Und so ist also ein ganz großes Chaos entstanden. Und die Kurden fühlen sich jetzt natürlich massiv bedroht, dass jetzt das Morden weitergeht. Es waren ja zunächst Aleviten angegriffen worden in dem Jahr seit dem Sturz von Assad und die Drusen, und jetzt sind eben die Kurden dran, und das ist ganz fürchterlich.
Weiß man mehr über die Hintergründe, was diese Aktion ausgelöst hat oder wo auch die Motivation liegt?
Die Motivation, denke ich, ist radikaler Islamismus. Die Kurden haben sich ja seit 2013, 2014 gegen IS verteidigt und wurden auch dann vom Westen praktisch als die Bodentruppe eingesetzt im Kampf gegen den IS. Also sprich zum Beispiel die Befreiung von Raqqa 2018 war durch die Kurden bewerkstelligt worden am Boden, und da haben tausende kurdische Kämpfer ihr Leben gelassen. Das haben die Islamisten, die jetzt an der Regierung sind, natürlich nicht vergessen. Und zum anderen, Erdogan träumt von seinem neuen Osmanischen Reich, und da sind ihm eben auch die rebellischen, freiheitsliebenden Kurden im Weg.
Gibt es denn für die Menschen, die Zivilisten, die flüchten, noch sichere Räume, also Zufluchtsorte, wo sie unbehelligt bleiben?
Das ist sehr schwierig. Also ich weiß, dass über 100 Verletzte aus diesem zerstörten Krankenhaus von dem kurdischen Roten Halbmond aus Aleppo raus evakuiert wurden nach Nordostsyrien, also sprich nach Hasaka und Kamischli, um dort versorgt zu werden. Mit Krankenwagen wurden die evakuiert. Das konnte aber natürlich nur eine relativ begrenzte Zahl sein, und dabei sind 3 Mitarbeiter des kurdischen Roten Halbmonds in Aleppo entführt worden. Also das ist wirklich sehr, sehr gefährlich. Die anderen, die jetzt nur aus der Stadt raus sind, die sind jetzt zwischen Aleppo und Afrin, und in Afrin sind auch immer noch türkische Militärstützpunkte. Ich habe gehört, dass den Einheimischen, die noch da sind in Afrin, verboten wird, den Neuankommenden zu helfen, zum Beispiel. Unser Verein SOS Afrin, die haben es geschafft. Die sind ja in Nordostsyrien seit letztem Jahr, seit Dezember 2024, als sie aus Shahba vertrieben wurden aus den Flüchtlingslagern, sind sie nach Nordostsyrien, und sie haben es jetzt geschafft, 8 Familien auf der Flucht kleine Geldbeträge zu schicken innerhalb Syriens, damit die erstmal ein bisschen sich notdürftig versorgen können. Aber das sind 8 Familien von Tausenden.
Ist die Befürchtung berechtigt, dass Syrien in einen noch umfassenderen neuen Bürgerkrieg abrutschen könnte, oder denken Sie eher, dass das einzelne Vorkommnisse sind?
Also das sind nicht mehr einzelne Vorkommnisse, weil, wie gesagt, zuerst waren die Aleviten dran, waren dort Massaker verübt worden, dann bei den Drusen im Süden und jetzt bei den Kurden im Norden. Und das muss man schon als systematisch bezeichnen. Ich fürchte schon, dass es weitergeht mit Gewalt. Allerdings fürchte ich mehr, dass es Richtung Genozid, Richtung Völkermord geht. Ich habe ja schon vor fast einem Jahr gesagt im Interview, ich denke eigentlich, die einzige Lösung wäre ein föderales Syrien, Und wenn das nicht geht, Einzelstaaten. Weil es kann nicht sein, dass die Minderheiten Syriens alle, und die Minderheiten machen die Hälfte der Bevölkerung aus, dass die alle islamistischen Fanatikern ans Messer geliefert werden.
Es gibt Organisationen, beispielsweise die Gesellschaft für bedrohte Völker, die dem Westen Schweigen und Duldung vorwerfen. Teilen Sie diese Einschätzung?
Ja, also das teile ich. Den Hauptschuldigen sehe ich in der Türkei, weil die diesen Gülani auch sehr installiert haben in Damaskus und sehr enge Beziehungen militärischer Art mit der syrischen neuen Regierung unterhalten. Aber ich sehe auch zum Beispiel das sehr kritisch, dass von der Leyen Gülani besucht hat, gerade als in Aleppo Massaker verübt wurden, hat sie dort Damaskus besucht und ich weiß gar nicht, wie viel Hunderte Millionen Euro oder was denen da versprochen hat. Also das ist einfach unverantwortlich.
Das heißt, Sie sehen auch eine gewisse Mitverantwortung bei der EU, bei Deutschland oder auch den USA?
Ja, sicher. Also ich bin nicht der Typ, dass ich immer sage, Deutschland hat an allem Schuld. Aber ich denke, man kann mit dieser neuen Regierung nicht so zusammenarbeiten. Man sollte vielmehr die Minderheiten über einzelne humanitäre Organisationen unterstützen. Man sollte beispielsweise die kurdische und multiethnische Selbstverwaltung in Nordostsyrien anerkennen, diplomatisch anerkennen, Beziehungen mit ihnen aufnehmen. Und man sollte eben Bedingungen an die Hilfe knüpfen und nicht einfach Gelder rüberschieben.
Sie sprechen von einer möglichen neuen föderalen Staatsstruktur als Schritt zur Lösung. Das passiert natürlich nicht über Nacht. Was müsste jetzt geschehen, damit Minderheiten in Syrien überhaupt noch eine Zukunftsperspektive haben?
Also ich denke, dass auch die NATO Druck auf die Türkei, ist ja schließlich ein NATO-Mitglied, ausüben muss, dass die Türkei sich ganz aus Syrien zurückzieht, das Militär aus Nordsyrien zurückzieht und die Militärberater aus Damaskus abzieht. Da muss sich die NATO drum kümmern und dass die Kurden und die multiethnische Selbstverwaltung aus Nordostsyrien in internationale Verhandlungen über ein föderales Syrien mit einbezogen werden.
Zum Schluss, Frau Nischik, Ihre Hilfsorganisation ist direkt vor Ort tätig. Wie sicher ist das noch für die Leute dort? Wie lange kann man das aufrechterhalten?
Also noch geht es. Wie gesagt, unsere Vertreter haben jetzt erstmal notdürftig spontan 8 Familien unterstützen können, die direkt auf der Flucht sind. Das sind Witwen mit Kindern. Unsere Vertreter sind in Nordostsyrien und ich hoffe und bete natürlich, dass dieser Krieg gegen die Kurden nicht bis dahin sich ausweitet. Es ist ja alles an der türkischen Grenze. Sie versuchen, bei den Menschen zu bleiben und ihnen beizustehen. Sie sind selber einheimische Christen, Kurden, und sie versuchen, den Menschen beizustehen. Und Sie als Hörer können auch gerne uns unterstützen. Bei uns kommt jeder Euro wirklich bei den Notbedürftigen an. Das Einzige, was abgeht, sind die Kontogebühren. Alles andere geht wirklich dorthin.
Das erneute Aufflammen der Verfolgung von Minderheiten in Syrien, im Gespräch war die Berliner Pastorin Daniela Nischik. Für Interessierte und Hörer, die helfen wollen, ihre Hilfsorganisation finden Sie unter sos-afrin.de. Besten Dank, Frau Nischik, für Ihre Einschätzung.
Ja, vielen herzlichen Dank auch für Ihr Interesse und weiterhin gutes Gelingen bei der Arbeit.
Das war Konterfunk aktuell vom Mittwoch, dem 14. Januar. Ein Blick ins weitere Programm. Im Dreiländereck, unserem Austausch mit Gästen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, geht es heute um die Wohnungskrise. Die macht sich in allen drei Ländern bemerkbar. Und der Mangel an bezahlbarem Wohnraum, vor allem in den Zentren, scheint auch nicht vom Himmel gefallen zu sein, sondern eher hausgemacht. Das Dreiländereck hören Sie heute um 8, 14 und 21 Uhr. Konterfunk aktuell kommt morgen wieder. Am Mikrofon verabschiedet sich Stefan Milius.